Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir miteinander Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, nachdem die Sommerferien zu Ende sind, werde ich ab heute wieder unsere Reihe über die Apostelgeschichte fortsetzen. Nachdem ich euch mit der letzten Predigt zum Thema Gabe und Aufgabe von Mann und Frau in der Gemeinde ziemlich gequält hatte, habe ich es über die Sommerferien ganz bewusst etwas gemütlicher angehen lassen, was die Predigtthemen betraf. Und deshalb habe ich auch die Fortsetzung der Reihe zur Apostelgeschichte hinausgeschoben, denn ich wusste, der nächste Abschnitt, der heutige, der da auf uns wartet, der hat es auch wieder ganz gehörig in sich, wenn man ihn mit seinen spannungsvollen Punkten ernst nimmt. Da sieht man, wenn man verschiedene Kommentare dazu liest, einige Ausleger gehen auf die Schwierigkeiten gar nicht ein und andere haben wenig Überzeugendes dazu zu sagen. Nun können wir aber auch heute die schwierigen Verse nicht einfach überspringen. Wir müssen uns auch den weniger einfachen Abschnitten der Schrift stellen und das wollen wir nun miteinander tun. Was ist passiert? Nach 1,5 Jahren Aufenthalt in Korinth, wir haben hier die Karte der zweiten Missionsreise. Das war der Ausgangspunkt, da war Paulus in Korinth und war dann mit Priscilla und Aquila nach Ephesus gereist. Paulus reiste weiter nach Antiochien, wo er ja seine Missionsreise begonnen hatte, ganz rechts in der Mitte. Priscilla und Aquila blieben aber in Ephesus. Nach einer Zeit des Aufenthalts brach Paulus von Antiochien dann wieder auf zur dritten Missionsreise, da haben wir die Karte dazu, von Antiochien und zog zunächst mal wieder durch Kleinasien, durch die Orte, Gemeinden, die bei der ersten Missionsreise entstanden waren, in der heutigen Türkei. Und dann haben wir in der Apostelgeschichte einen kurzen Szenenwechsel. Jetzt wird berichtet, wohl in den Tagen, in denen Paulus von Antiochien zur dritten Missionsreise aufbricht, kommt Apollos nach Ephesus. Apollos ist Jude, er stammt aber aus Alexandrien. Das war die Bildungsmetropole der damaligen Welt. Alexandrien besaß die größte und berühmteste Bibliothek der Antike. Der Überlieferung nach soll diese Bibliothek einen Bestand von 700.000 Schriftrollen gehabt haben. Ich erwähne das einfach mal so, damit wir auch eine Vorstellung vom Bildungsstand der damaligen Zeit bekommen. Die waren nicht gerade von den Bäumen gestiegen, die hatten einen wirklich enorm großen, umfassenden Bildungs- und Wissensstand. Und aus diesem Zentrum der Bildung kam Apollos und wir haben in den vorigen Versen gelesen, Kapitel 18, Apollos war mächtig in den Schriften und brennend im Geist. Er war also ein vollmächtiger Ausleger des Alten Testaments, allerdings kannte er nur die Taufe des Johannes. Diesen Mangel bezüglich der Tauflehre hatten wir im Zusammenhang mit den vorausgehenden Versen vor vielen Wochen schon aufgegriffen. Priscilla und Aquila haben ihn diesbezüglich näher bei sich zu Hause unterrichtet und Apollos war dann weiter nach Korinth gezogen. Das also der kurze Zwischenbericht der Apostelgeschichte, damit wir wissen, was ist in Ephesus geschehen Und was trifft Paulus jetzt als geistliche Ausgangssituation dort an? Denn nun kommt Paulus, so wie er es bei seinem Kurzaufenthalt in Ephesus in Aussicht gestellt hatte, wieder dorthin. Wir lesen, nachdem er die höheren gelegenen Gegenden durchzogen hatte. Das ist ganz einfach landschaftlich und wörtlich zu nehmen. Wir sehen deshalb auf so einer topografischen Karte, da haben wir sehr viel Gebirge und dann geht er hinunter an die Ebene zum Mittelmeer, von den höher gelegenen hinunter in die Ebene. Paulus trifft nun in Ephesus auf einige Jünger, die dürften ziemlich sicher durch den Dienst des Apollos zum Glauben gekommen sein. Und nun fragt er sie, Vers 2, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig wurdet? Und sie sagen, wir haben noch nicht mal gehört, dass überhaupt der Heilige Geist schon da ist. Vom Heiligen Geist an sich haben sie mit Gewissheit gehört. Denn das Alte Testament weiß ja vom Heiligen Geist und von der Verheißung von Joel 3, dass Gott seinen Geist am Ende der Tage über sein ganzes Volk ausgießen wird. Was sie noch nicht gehört haben, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes mit Pfingsten schon begonnen hat. Paulus vermutet nun sofort, dass hier ein Mangel in der Taufe vorliegen könnte. Er fragt, worauf seid ihr denn getauft worden? Und sie antworten, auf die Taufe des Johannes. Paulus erklärt ihnen nun, dass Johannes ja nur der Wegweiser zum Eigentlichen war, nämlich auf Jesus hin. Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist dann Jesus. Die Taufe des Johannes ist also heilsgeschichtlich überholt. Das leuchtet diesen Jüngern auch sofort ein. Und wir lesen, als sie das aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Dabei legt ihnen Paulus die Hände auf, der Heilige Geist kommt auf sie, sie reden in Zungen, in Sprachen und Weissagen. Soweit kurz zum Geschehen. Und nun zu den damit verbundenen Schwierigkeiten. Dieser Abschnitt ist aufgrund seiner Eigentümlichkeiten einer der wichtigen, auf den sich die Charismatiker stützen, bei ihrer Lehre von der Geistestaufe. Sie behaupten ja, wenn jemand zum Glauben gekommen ist und getauft wurde, hat er damit noch nicht die Fülle des Heiligen Geistes. Dazu braucht es angeblich die zusätzliche Erfahrung der Geistestaufe durch Handauflegung eines geistlich vollmächtigen Mannes. Und wer dann die Geistestaufe empfangen hat, der bekommt notwendigerweise nach ihrer Lehre auch die Gabe der Zungenrede als sichtbares Zeichen des Geistempfangs. Ich hatte früher schon darauf hingewiesen, die Charismatiker sind eine stark wachsende Bewegung und sie verunsichern mit dieser Lehre von der Geistestaufe viele Jesus-Nachfolger und bringen viel Unruhe, bei manchem Guten, was sie haben, aber auch sehr viel Unruhe, Spannungen, Spaltungen in die Gemeinde schon seit vielen Jahrzehnten. Und deshalb brauchen wir eine klare Kenntnis dessen, was die Bibel über den Geistempfang und auch die Zungenrede sagt. Und das soll unser heutiger Schwerpunkt sein. Ich habe dazu das Thema gewählt, Gott handelt nicht nach Schema F. Kommen wir weiterhin wieder drauf. Jetzt müssen wir als erstes zwei wichtige Fragen beantworten, die uns dieser Abschnitt stellt. Erstens, wie kam Paulus zu der Vermutung, dass diese Jünger den Heiligen Geist nicht empfangen hatten? Sieht man ja nicht so einfach auf den ersten Blick. Wir müssen ganz genau hinhören, Paulus weiß es nicht. Er fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Zweitens, zweite Frage, diese 12 Männer werden Jünger genannt. Sie sind also zum Glauben gekommen, wird ausdrücklich gesagt. Dennoch haben sie nicht die Gabe des Heiligen Geistes. Das muss uns stutzig machen, denn wir haben im Zusammenhang mit Apostelgeschichte 2,38 und anderen Stellen der Schrift gehört, normalerweise ist das nicht so. Wer zum Glauben kommt an Jesus Christus, sich auf seinen Namen taufen lässt, der empfängt den Heiligen Geist. Warum hatten diese Männer den Heiligen Geist nicht bekommen, als sie gläubig wurden? Zur ersten Frage. Wie kam Paulus zu der Vermutung, dass diese Jünger den Heiligen Geist nicht empfangen hatten? Die Charismatiker sagen ganz klar, notwendiges Zeichen des Geistempfangs ist die Zungenrede. Und weil diese Gabe fehlte, wusste Paulus sofort, dass sie den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben. Ich habe schon gesagt, wir müssen genau hinsehen. Wenn das so wäre, dann würde Paulus wissen, dass sie den Heiligen Geist noch nicht haben. Paulus weiß es aber nicht. Deshalb fragt er nach. Schon alleine das spricht gegen die Deutung der Charismatiker. Es gibt eine ganz einfache zweite Erklärung dafür. Da muss man die Vorgeschichte mit im Blick haben. Als Paulus nach Ephesus kommt, wohnen Priscilla und Aquila noch in Ephesus. Das wissen wir aus dem 1. Korintherbrief. Dort schreibt Paulus 1. Korinther 16, Vers 8 folgender: Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Den 1. Korintherbrief hat Paulus also während dieses nun beginnenden Aufenthalts in Ephesus geschrieben. Und einige Verse später schreibt er Kapitel 16, 1. Korintherbrief: Es grüßen euch die Gemeinden Asiens, es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Prisca samt der Gemeinde in ihrem Haus. Wir wissen also, die waren noch da in Ephesus und in deren Haus hat sich mittlerweile eine Hausgemeinde versammelt. Nun hatte ich uns eingangs nochmal in Erinnerung gerufen, Paulus hatte in Korinth 1,5 Jahre im Haus des Aquila und der Priscilla gewohnt. Er hatte mit Aquila, der den gleichen Beruf Zeltmacher hatte, wie Paulus selber, zusammengearbeitet, seinen Lebensunterhalt verdient. Mit diesem Ehepaar hat er Korinth verlassen, war nach Ephesus gereist, die waren dort zurückgeblieben. Es ist ganz klar, wenn Paulus nun nach Ephesus kommt, dass er als allererstes zu diesen ihm bekannten Geschwistern im Herrn geht. Höchstwahrscheinlich hat er wie früher auch in Korinth bei ihnen gewohnt und wieder mit dem Aquila zusammengearbeitet. Und da ist doch ganz selbstverständlich, das ist naheliegend, eigentlich zwingend von Aquila und Priscilla über die Vorgänge in Ephesus unterrichtet worden, über den Dienst des Apollos und auch über den Mangel des Apollos, was die Taufe und wahrscheinlich auch die Frage, die Lehre vom Heiligen Geist anbelangt. Und dann ist es verständlich, wenn Paulus Jünger, die aus dem Dienst des Apollos hervorgegangen sind, fragt, ob sie wirklich den Heiligen Geist empfangen haben. Mir scheint das bei näherem Nachdenken recht einleuchtend zu sein. Zur zweiten Frage: Warum aber haben diese Männer nicht den Heiligen Geist empfangen, als sie gläubig wurden? Das wäre ja nach dem Zeugnis der Schrift der Regelfall. Angesichts dieser Frage habe ich bewusst das Thema gewählt: Gott handelt nicht nach Schema F. Das sehen wir, wenn wir die Abschnitte der Apostelgeschichte anschauen, die ein bisschen mehr berichten als nur, dass Menschen zum Glauben kamen und getauft wurden. Meistens berichtet die Apostelgeschichte nur das. Ganz kurz, so und so viele wurden hinzugetan, Pfingsten 3000, weiteren Tage nochmal ein paar tausend und so weiter. Es gibt 5 Berichte, da sagt uns die Apostelgeschichte ein bisschen mehr drumherum. Und die schauen wir uns miteinander in Kürze an. Ich habe es mal so ein bisschen mitgucken, wer die Augen scharf genug hat, damit er es vorne erkennen kann, dass wir hier das verschiedene Handeln Gottes im jeweiligen Einzelfall mal ansehen. Der erste Fall ist Apostelgeschichte 8. Dort wird uns berichtet in den Versen 14 folgende, wie Philippus, einer der 7 Diakone in Samaria, evangelisiert. Dadurch kommen Menschen zum Glauben und werden getauft. Den Heiligen Geist empfangen sie aber noch nicht. Das fällt im Moment anscheinend noch gar niemand auf. In Jerusalem hören die Apostel von diesem geistlichen Aufbruch und sie schicken den Petrus und den Johannes dahin, dass die mal nach dem Rechten sehen. Denen fällt der Mangel an Geist auch dort auf. Sie beten als erstes mit Handauflegung über den Gläubigen, dass sie den Heiligen Geist empfangen, denn es heißt, er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Auch hier die spannende Frage: Warum hatten die den Heiligen Geist nicht empfangen? In Samaria kann es nicht an einer mangelhaften Taufe liegen. Die zum Glauben gekommenen Samaritaner sind auf den Namen Jesu getauft. Das allein in Vers 16, dort Kapitel 8, bedeutet nicht, dass da ein Mangel an der Taufe war, sondern dass sie allein getauft, aber noch nicht den Geist empfangen hatten. Und dass der Mangel nicht in der Taufe liegt, sehen wir auch daran, dass die Männer in Samaria nicht nochmal getauft werden, anders als die in Ephesus. Warum aber war dann der Heilige Geist auf die Männer in Samaria nicht gekommen? In Samaria dürfte es sich um einen Mangel an Glauben gehandelt haben. Wenn man genau hinguckt, dann sehen wir zum Beispiel, dass gemäß Vers 13 auch der Zauberer Simon glaubte und getauft war. Aber die weiteren Verse machen deutlich, dass es mit dem Glauben dieses Zauberers Simons nicht weit her war. Und deshalb weisen manche Ausleger auf die Formulierung von Vers 12 hin. Es heißt dort, als sie aber dem Philippus glaubten. Es könnte sein, dass sowohl der Glaube des Zauberers Simon wie auch der der übrigen Samaritaner wesentlich auf Philippus ausgerichtet war und auf die Zeichen, die er tat, und nicht auf Jesus Christus. So auch Werner de Boer in der Wuppertaler Studienbibel und andere Ausleger. Dann wäre auch Vers 13 nicht nur bezeichnend für Simon, sondern für die ganzen dort zum Glauben gekommenen. Dort heißt es, auch Simon selbst glaubte und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Also die Nuancen der Formulierungen deuten in diese Richtung. Und so sagte Werner de Boer, Philippus kann mehr als Simon, also glaubt man ihm, so gibt es hier eine Erweckung, die doch keine Bußbewegung ist. Und ich weise ja immer wieder darauf hin, ein Mensch kommt nicht wirklich zum Glauben, wenn er denkt, dass Gott sein Leben schöner und besser und peppiger macht oder wie auch immer, sondern eine echte Bekehrung setzt in aller Regel eine echte tiefe Sündenerkenntnis voraus. Erst dann begreift der Mensch, was am Kreuz von Golgatha für ihn geschehen ist, das Heil und das Zentrum des Glaubens, dann erst kommt es zu einer wirklichen, echten Umkehr. Bei Apostelgeschichte 8, ich habe es deshalb versucht, ein kleines bisschen rauszuheben, in Stichworten, leider das Blau kann man nicht ganz genau lesen, das, was so dunkel heißt, ist die Reihenfolge. Denn das ist eigentlich mit ein wichtiger Punkt, dass wir sehen, die Reihenfolge des Handelns Gottes wechselt sich von Fall zu Fall immer wieder ab. Wir haben bei den Gläubigen in Samaria, dass die zum Glauben kommen, Glaube als erstes, Taufe auf den Namen Jesu, trotzdem kein Geistempfang, Handauflegung durch Petrus und dann Geistempfang, ohne dass aber von besonderen Zeichen, die nun folgen, die Rede wäre. Beim Kämmerer aus Äthiopien, ebenfalls durch den Diakon Philippus zum Glauben gekommen, lesen wir, er glaubte und wurde getauft. Über den Heiligen Geist, Zungenrede, Weissagung sagt die Bibel bei ihm nichts. Das wesentliche Kennzeichen, das habe ich rot hervorgehoben, ist auch interessant, dass diese Kennzeichen, eben um die geht es in der Auseinandersetzung mit der charismatischen Lehre, auch wechseln. Das wesentliche Kennzeichen beim Äthiopier ist, er zog seine Straße fröhlich, die Freude am Herrn. Bei Paulus ist die Reihenfolge wieder anders. Er kommt durch sein Erlebnis vor Damaskus zum Glauben. Vor seiner Taufe legt ihm Ananias die Hände auf, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt wirdest. Also vor der Taufe empfängt Paulus den Heiligen Geist. Und das wesentliche Kennzeichen bei ihm ist das Weichen der inneren und äußeren Blindheit. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Erst danach wird Paulus getauft. Und ähnlich wie bei Paulus ist die Reihenfolge im Haus des Hauptmanns Cornelius noch während Petrus predigt, kommt der Heilige Geist auf alle, die das Wort hören. Wesentliches Kennzeichen ist bei ihnen dann, dass sie in Sprachen reden und Gott erheben. Hier ist übrigens die Logik klar. Warum muss im Haus des Cornelius der Geistempfang von sichtbaren Zeichen begleitet sein? Wir halten uns die Situation vor Augen. Vorher Jobbe, Tuch mit den unreinen Tieren, was ich gereinigt habe, heiße du nicht unrein. Warum muss Haus des Cornelius der Geistempfang mit sichtbaren, wahrnehmbaren, unzweifelhaften Zeichen begleitet sein? Weil die sonst niemals getauft worden wären als Heiden. Muss er der Petrus später vor den Aposteln in Jerusalem rechtfertigen und sagt dann, wie sollten wir denen, denen doch der Gott den Geist geschenkt hat, die Taufe verwehren? Also wir sehen die besondere Situation, warum hier ausdrücklich das Sprachengebet erwähnt wird. Und dann haben wir als fünften und letzten Fall unseren Predigtabschnitt, wo auch die Zungenrede deshalb jetzt nun wichtig wird und das Weissagen, weil nun damit bekundet wird, dass sie jetzt den Heiligen Geist empfangen haben. Interessant im Blick auf die Verschiedenheit ist nochmal der Apollos. Wenn wir den Apollos anschauen, heißt es bei ihm nicht, dass er nochmal getauft wurde. Und er hatte offensichtlich den Heiligen Geist trotz Johannes Taufe. Denn er war brennend im Geist, sagen uns die Verse vorher, und brennend im Geist kann er nicht gewesen sein, wenn er einen großen Mangel am Geist hatte. Soweit zu dieser Frage, die uns mal vor Augen stellt anhand der Apostelgeschichte, wie verschieden handelt Gott in den einzelnen Fällen. Mal kommt die Taufe nach dem Geistempfang nach, manchmal kommt der Geistempfang danach. Mal wird die Zungenrede erwähnt, mal nicht. Schauen wir uns gerade dann im nächsten noch die Frage nach der Zungenrede näher an. Wir wollen mal fragen, wo berichtet das Neue Testament von der Zungenrede? Und lässt sich aus diesem Reden der Schrift ableiten, dass die Zungenrede der notwendige Erweis für den Empfang des Heiligen Geistes ist, so wie die Charismatiker das behaupten? Wir stellen als erstes fest, das Neue Testament redet überhaupt nur in 5 Abschnitten, die ich da auf dem Beamer habe, nur in diesen 5 hier aufgeführten Abschnitten redet das Neue Testament von der Zungenrede. Einmal Markus 16, 3-mal in der Apostelgeschichte, einmal im 1. Korintherbrief in den Kapiteln 12 bis 14, wo Paulus dieses ganze Thema der Geistesgaben breit abhandelt. Das heißt aber umgekehrt, liebe Geschwister, in 19 Büchern des Neuen Testaments wird die Zungenrede nur in 3 erwähnt. In 3 von 19. Wir müssen uns einfach mal das Verhältnis vor Augen halten. Dass die charismatische Bewegung die Zungenrede zu dem Ausweis des Geistempfangs schlechthin erklärt, steht schon alleine angesichts dieses Befunds in keinem Verhältnis. Schauen wir uns nun mal diese 5 Abschnitte näher an. Erste Stelle Markus 16, Vers 17 folgende. Dort lesen wir: Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden, Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Wir bekommen hier 5 Zeichen genannt, keineswegs nur 1, die Zungenrede. Und wir sehen, deshalb habe ich es auch wieder schriftlich an die Wand geworfen, damit man es ganz genau angucken kann, die Zungenrede steht auch nicht an erster Stelle nach dem Motto, auf die kommt es an, das ist das alles entscheidende Kennzeichen. Nein, sie steht an zweiter Stelle eingereiht, sie ist schlicht eines von 5 Zeichen. Fragen wir nach, wie halten es denn die Charismatiker mit den anderen 5 Zeichen? Nehmen wir mal das dritte und das 4. Zeichen, die Schlangen und das Gift, sind auch Zeichen, die denen folgen. Werden Schlangen aufheben, gemeint sind natürlich giftige Schlangen, denn andere kann jeder aufheben. Sind 5 Zeichen, die hier in einem Atemzug mit der Zungenrede genannt werden. Haben die Charismatiker in den Foyers ihrer Gemeinderäume Terrarien voller schwarzer Mambas, da ganz oben rechts haben wir oder links den Taipan, daneben die schwarze Mamba, unten links eines, wofür es keinen deutschen Namen gibt, auch eines der 10 giftigsten Schlangentiere der Welt und dann noch die Königskobra. Haben Sie also Terrarien in Ihren Gemeindefoyers, gehen da jeden Tag mal ein paar Mal vorbei, greifen rein, halten Schlangen hoch, um zu demonstrieren, dass Sie den Heiligen Geist haben? Oder trinken Charismatiker regelmäßig morgens, mittags und abends ein Fläschchen E605, oder das im kleinen Grünen heißt Kugris, das ist so giftig, dass auch schon allein der Besitz verboten ist. Oder ein anderes tödliches Gift. Auf die Verheißung hin, wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Ihr merkt, ich werde ein bisschen spitz, aber wenn wir es ernst nehmen, dann müssen wir so spitz, man kann nicht nach Belieben irgendwo aus 5 eines rausgreifen und die anderen ignorieren. Wir müssen da schon auch ein bisschen spitz und passend zum Text ein bisschen giftig den Finger auf den Punkt legen und sagen, Freunde, wenn schon, denn schon. Und nicht einfach so, wie es euch gefällt. Also mir ist von einer solchen Praxis weniger mit den Giftschlangenterrarien noch von den Giftfläschchen in den charismatischen Gemeinden etwas bekannt. Warum beweisen nun die Charismatiker nicht anhand von Giftschlangen und Giftfläschchen, wie sehr sie in der Vollmacht des Heiligen Geistes gemäß Markus 16 leben? Warum reden Sie stattdessen lieber in Zungen? Die Antwort dürfte ganz einfach sein. Das Zungenreden ist bei weitem ungefährlicher. Und weil auch die Charismatiker so sehr, wie sehr sie vom Schwarmgeist umnebelt sein mögen, ganz genau wissen, was Giftschlangen und E605 und Kukris anbelangt, kann man die Verheißungen von Markus 16 nicht einfach nach Belieben in Anspruch nehmen. Selbstverständlich gilt Markus 16. Und wo Menschen in Not gekommen sind, da haben sie es immer wieder auf überwältigende Weise erfahren, dass sie Giftiges getrunken haben und es hat ihnen nichts geschadet. Und der Paulus wurde von der Giftschlange gebissen auf der Überfahrt nach Rom und es hat ihm nichts gemacht. Aber Markus 16 ist kein Automatismus. Man kann nicht durch die Welt marschieren und nach Belieben Giftschlangen aufheben und Giftfläschchen ächzen und meinen, es würde nichts dabei passieren. Und genauso wenig kann man nach Belieben in Zungen reden. Wir halten fest, Markus 16 ist die Zungenrede eines. Die Zungenrede ist eines und auch nur das zweite von 5 Zeichen. Und das eine wie das andere dieser 5 Zeichen geschieht da und dort und wann und wie und wo Gott es will. Gott ist souverän. Das war der Blick auf Markus 16. Wir schauen noch die anderen Stellen in Kürze an, da wird es knapper. Als nächstes spricht das Neue Testament von der Sprachenrede in der Apostelgeschichte 2, das Pfingstfest. Die besondere Situation ist hier eindeutig. Da hat die Zungenrede eine ganz besondere Funktion. Was wird mit Pfingsten, mit der Zungenrede, die ja nicht ein unverständliches Lallen ist, sondern die Menschen aus allen möglichen Nationen staunen, weil sie die Apostel in ihrer eigenen Sprache reden hören. Pfingsten ist gewissermaßen der Beginn der Aufhebung der babylonischen Sprachverwirrung. Babel war, wenn man so will, der zweite große Sündenfall der Menschheitsgeschichte. Der erste geschah im Garten Eden durch Adam und Eva. Und nach der Flut trieb die menschliche Überheblichkeit zum Turmbau zu Babel. Gott greift ein, verwirrt die Sprachen und treibt die Menschen durch die Sprachen geteilt in verschiedene Völker und Nationen auseinander. Mit Pfingsten beginnt Gott dieses Strafgericht wieder umzukehren. Mit Pfingsten beginnt Gott sich nun wieder aus allen Sprachen ein Volk zusammenzurufen, das Volk des neuen Bundes. Und die Gabe der Sprachenrede wird hier gegeben, um sichtbar zu machen, dass diese Grenzen durch den Geist Gottes zwischen den Völkern und Sprachen überwunden sind. Außerdem empfangen die Gabe der Zungenrede und Weissagung hier die Apostel als sichtbares Zeichen ihrer Bevollmächtigung des zum Himmel aufgefahrenen Herrn. Es ist im Zusammenhang mit Pfingsten interessanterweise nicht die Rede davon, dass auch nur ein einziger von den 3000, die an diesem Tag zum Glauben kamen, auch in Zungen geredet hätte. Kann sein, die Bibel sagt es aber nicht. Das erste Mal, dass Nicht-Apostel als Zeichen des Geistempfangs in Zungenreden geschieht im Haus des Cornelius. Da habe ich schon gesagt, musste so sein. Die wären sonst nie getauft worden, zitiere nochmal Vers 47, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und dann haben wir nochmal die Situation unseres heutigen Predigttextes. Ihr seht, unter den verschiedenen Gesichtspunkten wiederholen sich die Dinge aber. Aufgrund einer lückenhaften Lehre über den Heiligen Geist und einer heilsgeschichtlich überholten Taufe des Johannes fehlt der Geist. Und als äußeres Zeichen, dass der Heilige Geist jetzt wirklich empfangen ist, reden dann die Männer in Ephesus in Zungen und Weissagen. Sonst berichtet die Apostelgeschichte das nirgends. Außer bei den Aposteln haben wir in der ganzen Apostelgeschichte gerade mal 2 Fälle, in denen vom Empfang des Zungenredens berichtet wird. War auch für mich nochmal interessant. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich schon seit 76 die charismatische Bewegung gut kenne, über viele Jahre hinweg auch bei vielen charismatischen Veranstaltungen war. Und mir fiel es jetzt nochmal, als ich mich selber so damit auseinandergesetzt habe, auf, wie man benebelt wird von der charismatischen Argumentation. Man geht eigentlich, ich bin auch in der Vorbereitung auf diese Predigt nochmal dran gegangen und habe eigentlich innerlich gerechnet, viel mehr von der Zungenrede in der Apostelgeschichte zu finden. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, wenn ich es schon mal gelesen habe, weiß ich es das nächste Mal nicht mehr. Für mich ist das jedes Mal eine neue Entdeckungsreise und war vom Ergebnis dieser Entdeckungsreise selber wieder aufs Neue überrascht. Nur zweimal, außer dem Pfingstfest, redet die Apostelgeschichte von der Zungenrede. Nur zweimal. Und in diesen beiden Fällen ist die Ausnahmesituation mit Händen zu greifen. Und dann schließlich der fünfte und letzte Abschnitt, 1. Korinther 12 bis 14, redet mit keiner Silbe davon, dass die Zungenrede das Zeichen des Geistempfangs wäre. Ganz im Gegenteil, wir haben als Lesung gehört die Verse aus Kapitel 12, wo Paulus deutlich macht, dass keineswegs alle in Zungen reden, genauso wenig wie alle Apostel oder Propheten oder Wundertäter sind, sondern jedem so, wie es der Herr austeilt. Und außerdem stellt er klar, dass nicht die Zungenrede die größte Gabe ist, sondern 1. Korinther 13. Ja, es wird langsam zu warm, gell, hier drin schon. Die Liebe ist das wichtigste Zeichen des Heiligen Geistes, die größte Gabe. Und ganz grundsätzlich, jetzt greifen wir mal über die Apostelgeschichte hinaus, sagt die Bibel nirgends an ihren Gaben sollt ihr sie erkennen. Wenn die Lehre der Charismatiker von der Zungenrede richtig wäre, dann müsste die Bibel sagen, an ihren Gaben sollt ihr sie erkennen und vor allem an der Gabe der Zungenrede. Was sagt die Bibel stattdessen? An der Liebe, genau die Liebe ist das eine große Kennzeichen und die Früchte insgesamt das andere. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist das vielfache Zeugnis der Schrift, die Früchte sind's. Wir sehen, wie die Charismatiker mit ihrer Behauptung, die Zungenrede sei der Erweis des Geistempfangs, die Bibel schwerwiegend auf den Kopf stellen. Insgesamt sehen wir, die Vorgänge in Samaria und Ephesus sind eben nicht die Regel und auch nicht das Haus des Cornelius, sondern die erwähnenswerten Ausnahmen. Die Regel wird in Apostelgeschichte 2,38 formuliert, tut Buße und ein jeglicher lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist die Regel, das ist der Normalfall. Gott aber hat die Souveränität, je nach Situation auch anders zu handeln, denn Gott ist größer als die Regel. Deshalb ist auch jede Form von Erfahrungstheologie energisch abzulehnen. Erfahrungstheologie, wenn nennt man das, wenn Leute irgendwas erlebt haben und ihr Erlebnis jetzt praktisch zum theologischen Maßstab machen für alle anderen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt. Da kommt einer und sagt, ich habe Gott so erlebt. In meinem Leben hat Gott in dieser Situation so gehandelt. Ach, und bei dir nicht? Dann bist du kein rechter Christ, weil bei dir Gott nicht so gehandelt hat wie bei mir. Das ist Quatsch mit Soße. Gott ist der souveräne Herr. Er handelt an und mit jedem Menschen ganz persönlich, ganz individuell. Das macht uns ja in so vielen Dingen manchmal Freude, manchmal Not. Dem einen, dem geht es bis ins höchste Alter hinein gesundheitlich super. Wir hatten in Neuwied einen Mann in der Gemeinde, der wurde 93 Jahre alt, war noch mit dem Auto unterwegs und morgens um 7 putzt er sich die Zähne und fällt tot um. Und war bis dahin von altersgemäß betrachtet blühender Gesundheit. Und andere sind in jungen Jahren schwerkrank, sterbenskrank, werden in jungen Jahren heimgerufen. Der große schwäbische Erweckungsprediger Ludwig Hofacker mit 32 Jahren. Warum macht es der Herr im einen Fall so, im anderen anders? Wir könnten für jeden Lebensbereich diese Fragen aufreihen, weil er souverän ist. Er ist der Herr. Er gibt's, misst einem jeden so zu, wie es sein guter, göttlicher Ratschluss für jeden zum Besten vorbereitet und bedacht hat. Und auf dieses Handeln, liebe Geschwister, dürfen wir uns auch in Zukunft freuen. Entscheidend ist, dass wir zu Jesus gehören. Entscheidend ist, dass wir erkannt haben, ich bin ein Sünder. Nur, ich sage es nochmal, nur wenn wir uns als Sünder erkannt haben, davon hängt ganz groß das Kreuz. Die Mitte, das Zentrum des Glaubens. Jesus für unsere Sünden gestorben. Nur wer sich selber als Sünder begriffen hat, wer unter der Last seiner Sünde stöhnt. Ich fand es interessant, habe neulich erst wieder gelesen, dieser, was war er, Regisseur oder ähnliches, Schlingensief, der wollte eigentlich von Gott nichts wissen. Aber die Frage nach Gott hat ihn nicht losgelassen. Er hat vieles dazu gesagt, Interessante. Unter anderem hat er dann aber gesagt, ja, irgendwo mit Jesus und mit Gott möchte ich schon leben und Antworten haben. Und auch auf die Frage, warum fühle ich mich schuldig? Wenn der Mensch die Fragen seines Lebens nicht verdrängt, sondern sich der Wirklichkeit stellt, dann fühlt sich früher oder später, denke ich, jeder Mensch schuldig. Und das ist der Zeitpunkt, wo der Geist Gottes ihn zum Kreuz führt. Und wenn wir da waren, mit der Schuld unseres Lebens am Kreuz, dann dürfen wir wissen, er ist für mich gestorben und jetzt darf ich sein Kind sein. Und dann leben wir in der Kraft seines Heiligen Geistes und Gott handelt an uns, ganz persönlich, so wie es er für unser Leben zum Segen, zum Guten zugedacht hat. Und der Herr wird uns immer wieder die Augen übergehen lassen über dem, was er unter uns tut, an uns persönlich, an unserer Gemeinde. Und wir werden auch weiterhin viel Grund haben, Gott über seine Größe und seine großen Taten zu loben und zu preisen. Amen.